Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zu Heilsam, dein Podcast für dein selbstbestimmtes Leben nach Krebs. Ich freue mich besonders, dass du jetzt zugeschaltet hast, denn heute ist die erste Folge in unserem neuen Jahr 2025. In dieser Folge soll es jetzt darum gehen, dass wir uns mal die guten Vorsätze anschauen können oder auch mal etwas dagegen halten, wie nämlich eine gute Absicht, eine wohlwollende Ausrichtung. Darum geht es, gute Vorsätze versus Absicht oder Intention. Ich freue mich natürlich, wenn du dir es ja zu deiner Mission gemacht hast, deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, dass du gesund bleiben möchtest oder gesünder werden möchtest oder eben, so wie ich es mir für diesen Podcast auch vorstelle, dass viele, viele Menschen ein Stück weit ihre eigene Heilungsreise, nämlich selbst bestimmt, in die Hände nehmen, um es selbst zu lenken. In dieser Podcast-Folge werde ich auch einen Augenblick auf den Krebs schauen aus der Sicht des Ayurveda. Da kommen wir also nachher auch noch ein wenig dazu. Und mein Vorhaben für diese Folge ist, dass ich dir etwa 7 Inspirationen gebe, was du dir für dieses Jahr vornehmen könntest, wenn du möchtest, um deine Vorsätze oder eben deine Intention jetzt selbst zu kreieren. Also, ich wünsche dir eine spannende Folge jetzt hier und starte nämlich auch genauso jetzt Anfang Januar. Was ist denn eigentlich ein Vorsatz? Warum sprechen wir immer von einem Vorsatz? Ein Vorsatz ist eigentlich etwas, ja, wie würde ich das jetzt beschreiben? Ein Vorsatz ist ein etwas, sich etwas für die Zukunft vornehmen. So würde ich es mal formulieren. Natürlich hat es dann auch mit einem Ziel zu tun, dieser Vorsatz. Und ich finde, es ist ein kleines bisschen zu wenig, wenn wir sagen, mit einem guten Vorsatz nehme ich mir etwas für die Zukunft vor. Ich bin natürlich ein großer Fan vom Setzen der Ziele, aber da kommen wir später noch drauf. Was ich recherchiert habe, ist, dass wir wohl oder dass es in der Psychologie heißt, dass ein Vorsatz etwas ist, wie wir uns während einer Situation verhalten. Und da dachte ich, okay, nee, das ist es jetzt nicht, was ich mir wünsche für das neue Jahr. Ich möchte mich nicht während einer Situation so oder so verhalten, sondern ich möchte ja ganz bewusst, also selbstbestimmt, in meine eigene Zukunft setzen. Und ich finde, da kommen wir jetzt mit einer Intention ein Stückchen weiter, zumindest in meinem Denken. Wenn wir jetzt aus dem Englischen schauen, to intend heißt etwas zu beabsichtigen. Und das meine ich, wenn wir eine Absicht in etwas hineinlenken, dann geht es in die Richtung wollen. Ich möchte etwas. Es ist eine, ich will Ausrichtung haben. Dort lenke ich meine Ausrichtung hin. Für die Zukunft etwas vornehmen. Es ist ein Tun und es ist ein, ich möchte es ausführen. Es hat mit meinem Willen zu tun. Ich möchte es wollen. Also ich nehme es mir vor. Nochmal, den Vorsatz, so wie ich ihn verstanden habe, ist etwas, wo wir uns etwas für die Zukunft vornehmen. Erstmal ganz schön, aber wenn es darum geht, dass wir ein Verhalten während einer Situation uns hier anschauen, ist es mir zu wenig. Lasst uns doch die Intention, also die Absicht haben, selbst etwas zu tun und es dann auch richtig schön zu wollen. Vielleicht hast du auch nochmal mit deinen eigenen Gedanken und Vorstellungen, mit deinem Wissensschatz nochmal, kannst du es dir nochmal gegenüberstellen, die guten Vorsätze, was ist ein Vorsatz versus eine Absicht zu haben, eine Intention zu haben. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir sie alle haben, diese Absicht, nämlich, und deswegen bin ich hier mit diesem Podcast, mit dieser Absicht gesund zu bleiben oder noch gesünder zu werden, was immer das auch individuell für jemanden bedeutet, und die eigene Heilungsreise selbst bestimmt zu lenken. Die meisten Hörer und Hörerinnen hier in diesem Podcast haben vermutlich mit einer eigenen Krebserkrankung zu tun. Sie haben also eine Krebserfahrung oder stecken noch in der Akuttherapie. Und ich möchte einmal ganz kurz die Sicht, so wie ich sie verstanden habe, aus dem Ayurveda beäugen, was denn Krebs eigentlich ist. Also ich sage natürlich auch gerne vorweg, ich bin keine Ärztin, ich habe keine Heilpraktika-Ausbildung zu Ende geführt. Also ich habe zwar eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, aber ich bin nie zu dieser Prüfung gegangen. Das heißt, ich möchte hier nichts erwähnen, wo ich sagen möchte, das ist in Stein gemeißelt. Aber es ist das, was ich mit bestem Wissen und Gehwissen weitergeben möchte, mit dem Hintergrund, dass ich keine Heilerin bin und keine Ärztin bin. Aber natürlich, ich bin jetzt seit 17 Jahren mit dem Ayurveda zusammen, beruflich und privat, weil Ayurveda ein ganz großer Teil meines Lebens geworden ist. Und so habe ich nicht nur einige an Ausbildung absolviert, ist nicht mein Lieblingswort, aber genau. Ich habe einige Ayurveda-Ausbildungen natürlich und ich bin auch gut in Fortbildung, was Ayurveda angeht, seit vielen, vielen Jahren. Das Thema Krebs ist bei uns in Deutschland oder im Westen und aus dem Ayurveda her, da ist gar nicht so viel. Ich denke mal, das kommt jetzt in der Zukunft auch noch mehr. Vielleicht rege ich das auch noch mit an, dass wir viel mehr Krebsthematiken bekommen aus dem Ayurveda, aus der Sicht des Ayurveda. Was ich aber aus ein, zwei Fortbildungen rausgezogen habe, was mich echt geflasht hat, das war, als mal ein Professor während einer Fortbildung sagte, ein indischer Arzt oder Professor, die Übersetzung oder eine Übersetzung von Krebs aus dem Ayurveda heißt Arbuda. Und Arbuda ist im Ayurveda und im Sanskrit eine Übersetzung, die des Mörders gleichgestellt wird. Also aus Sicht des Ayurveda ist der Krebs, das Krebsgeschwür, die Krebszelle, ein Mörder. Und bei dem Mörder ist es so, wenn Arbuda die Krebszelle der Mörder ist, dann möchte die Krebszelle gegen uns arbeiten. Ja, also der Krebs möchte unsere Zellen, unsere gesunden Zellen auffressen, um zu überleben. Sind aber unsere Zellen in unserem Körper als Immunsystem gesund, dann arbeiten sie immer für uns. Die Krebszelle, die arbeitet allerdings immer gegen uns. Und deswegen wird die Krebszelle aus Sicht des Ayurveda auch Arbuda genannt. Es gibt aber immer mehrere Übersetzungen, einfach weil es so ist, wenn man sich mit dem Ayurveda und auch mit dem Yoga beschäftigt, weil da einfach auch sehr, sehr viele tausend Jahre mittlerweile in der Geschichte geschrieben sind. In dieser Fortbildung, die ich mal gehört habe, da hieß es auch, dass Krebs vier große Hauptfelder beschreibt, warum Krebs entsteht. Ein Feld zum Beispiel ist die genetische Disposition. Allerdings ist diese genetische Disposition, nach meinem Wissensstand, liegt die nur bei etwa 5-10%. Also der Krebs wurde mir in die Wiege gelegt, das gibt es auch nach ayurvedischer Sicht, ne, weil es einfach in der Familienanamnese auch absehbar ist oder sehbar ist, der Verlauf da ist, aber diese genetische Disposition, die liegt wohl bei maximal 10%. Was Ayurveda sagt, ist, dass wir als zweiten Faktor die Ernährung nennen müssen. Sehr, sehr, sehr viele Krebserkrankungen entstehen nach ayurvedischer Sichtweise aufgrund Fehlernährung. Und gerade jetzt auch hier bei uns im Westen, wo wir in den letzten Jahrzehnten sehr vom ursprünglichen Ernähren weggekommen sind. Also wenn ich mir überlege, ich bin jetzt Anfang 50, meine Großmutter in den 80er Jahre, sie ist Anfang der 90er gestorben, die hat wirklich noch ganz, ganz anders gegessen, als wir es dann später mit meinen Eltern gemacht haben oder auch als ich es dann später in jungen Jahren gemacht habe. bis dann der Ayurveda endlich in mein Leben gekommen ist. Da hat sich einiges dann wieder verändert. Also unsere Ernährungsweise, die ist so, die ist eigentlich so fatal, dass sie uns teilweise mit bis zu 70%, das lese ich jetzt von diesem, von meiner Fortbildung ab, bis zu 70% ist sie mit beteiligt, dass wir eine Krebserkrankung mit begünstigen. So möchte ich es mal mit meinen Worten formulieren. Bezogen wird das da wohl auf den Darmkrebs, aber auch zum Beispiel bei dem Thema Brustkrebs soll die nicht vorteilhafte Ernährung, meine ich, auch 30-50% dazu tun können. Also was ich sagen möchte, wir können unglaublich viel dazu tun, wenn wir unsere Ernährung optimieren, wenn wir uns mit der Ernährung beschäftigen. Da komme ich aber gleich noch dahin. Bitte nehmt diese Prozentzahl nicht so sehr ernst, aber ich fand es schon erschreckend, dass die genetische Disposition wohl bis maximal nur 10% dazu beitragen würde, aber die Ernährung teilweise bis zu 70% den Krebs begünstigen könne. Was auch noch dazu bekommt oder dazu kommt, dass wir vermehrt an Krebs erkranken hierzulande, das ist insgesamt die Lebensführung und das ist das, was wir heute Lifestyle nennen, wo ich behaupte, da können wir selbstbestimmt ganz viel zu beitragen. Und ein vierter Punkt, den ich mir dann notiert habe, sind die Umweltbedingungen. Das möchte ich natürlich auch an uns weitergeben, an dich weitergeben. Was das ist, können wir uns später nochmal anschauen. Aber das ist es. Krebs aus Sicht des Ayurveda ist die genetische Disposition, trägt nicht sehr viel dazu bei. Aber die Ernährung und die Lebensführung, unser Lifestyle, da können wir unglaublich viel für tun. Für die Umweltbedingungen, für die Umweltbelastung oder gegen die Umweltbelastung können wir natürlich auch zu beitragen, aber einiges ist einfach da und da können wir auch schauen, was wir vielleicht verändern können, was wir Gutes tun können für die Welt und für das Klima, für die Umwelt, für den Boden, für die Luft und so weiter. Aber wir können eben auch schauen, dass wir wenig Umweltbelastung oder weniger, so wie es geht, in uns aufnehmen. Genau. Also, aus Sicht des Ayurveda ist der Krebs ja ein Mörder. Der Krebs möchte uns zerstören. Der Krebs ist aber weniger anfällig in uns, so auch wie ich es verstanden habe, wenn wir ein gesundes Immunsystem haben. Und wenn wir ein gut funktionierendes Immunsystem haben, das ist das, wo wir persönlich auch wirklich dazu beitragen können, dass wir uns Gutes tun, dann sind unsere Zellen auch gesünder, dann sind sie fitter und dann sind sie stärker und können die in uns umherschwirrenden Krebszellen natürlich viel besser abwehren und zerstören, also auffressen. Krebszellen sollen täglich in unserem Körper umherschwirren, das sei wohl ganz normal. Aber wenn wir ein gutes Immunsystem haben, dann haben wir eine gute Chance, eine gute Möglichkeit, dass die immer in uns vorkommenden Krebszellen wohl zerstört werden können. Okay, da jetzt mal so ein kleiner Blick aus der Sicht des Ayurveda. Dann habe ich 7 Punkte angesprochen, die ich heute gerne mit dir teilen möchte. Da kommt das Thema Ayurveda dann auch nochmal mit dazu. Also das erste Thema für mit welcher Absicht gehe ich denn jetzt in das neue Jahr 2025? Und das ist ja auch ganz egal, wann du jetzt diese Folge hörst, ob es jetzt Frühjahr, Sommer oder Herbst ist. Du kannst ja jeden Tag ganz neu bestimmen, wie du in dein neues Jahr gehst. Das muss ja nicht vom 1.1. des neuen Jahres jeweils stattfinden, sondern du kannst ja jeden Tag dir ein neues Jahr vornehmen, eine neue Zeit vornehmen, wo du etwas beabsichtigen möchtest. Also meine Empfehlung ist, komme doch mal von diesen guten Vorsätzen weg, wenn dir das lieb ist, so wie ich versuche, dir das zu darzustellen. Dieser Vorsatz, dieser gute Vorsatz, um sich etwas für die Zukunft vorzunehmen. Sich etwas vorzunehmen heißt ja noch lange nicht, das ist nämlich der springende Punkt, sich etwas vorzunehmen heißt ja noch gar nicht, dass wir in die Umsetzung kommen. Und wie gefällt dir denn das Wort Absicht? Wie gefällt dir der Begriff eine Intention setzen, etwas beabsichtigen? Es ist meine Absicht, gesund zu bleiben. Das ist meine Absicht, das ist meine Ausrichtung. Meine Ausrichtung ist, ich möchte, ich will gesund bleiben. Am besten noch gesünder, mit noch weniger Wehwehchen, mit noch mehr Freude im Gesicht, mit noch mehr Leichtigkeit im Körper, mit noch mehr Gedanken im Kopf, die mich gut schlafen lassen und so weiter und so fort. Also die Intention, die Absicht für die Zukunft ist, dass ich selbst ins Tun komme, dass ich die Dinge ausführe, also mache, die ich mir vorgenommen habe. Und da steckt mein Wille dahinter und nicht 5 Kilo, die mir irgendeine Waage anzeigt oder ein Hosenknopf, der plötzlich scheinbar ein bisschen weiter nach hinten gerutscht wurde, weil er nicht mehr so gut ins Hosenloch passt und so weiter und so fort. Also was willst du dir für deine Zukunft vornehmen? Und dann kommst du ins Tun. Und da geht das Thema der Intention hin, der Absicht, etwas zu wollen. Genau. Der zweite Punkt, den hatte ich eben mit dem, also das ist das Thema Ayurveda, eines meiner Lieblingsthemen überhaupt in meinem Leben. Was ist Krebs, hatte ich eben aus der Sicht des Ayurveda schon mal ganz leicht angedeutet. Und wo wollen wir denn hin jetzt, wenn wir wieder gesund sind oder wieder gesünder sind oder auf dem Weg der Genesung oder Heilung sind? Das ist doch mal ein Satz, den lass doch mal für so ein paar Sekunden wirken. Und ich sag gleich auch mal für 5, 6 Sekunden nichts. Ich sag ihn mal. Wo willst du hin? Wo willst du hin mit deiner Gesundheit, mit deiner Genesung, mit deinem Leben nach Krebs? Oder wo willst du hin, indem du Menschen begleitest, die diesen Weg gerade gehen? Den Weg des Wiedergesundwerdens oder Wollens nach Krebs. Wo wollen wir hin? Wo willst du hin? Also wo möchtest du dich sehen in einem Jahr, in einem halben Jahr, in 2 Jahren? Wofür möchtest du ins Tun kommen? Also die Absicht haben, ne? Die Intention. Wofür? Was können wir jetzt tun? Ich hatte eben eingangs von der Genetik gesprochen, da können wir meiner Meinung nach nicht sehr viel tun. Das ist auch überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ich sage jetzt mal von mir aus, Genetik fällt für mich jetzt raus. Entweder mir wurde was in die Wiege gelegt, dann ist es wahrscheinlich noch interessanter für die eigene Gesundheit was zu tun, wenn diese genetische Disposition da ist in deiner Familienanamnese. Aber lass uns doch mal auf die Punkte gehen, wo wir wirklich was tun können. Und das ist das, was uns jeden Tag beschäftigt. Das ist die Ernährung. Das ist die Lebensführung, dein Lifestyle. Wenn wir uns mit dem Thema gesund bleiben, gesund werden beschäftigen und uns sogar mit dem Thema Ayurveda beschäftigen, die einfache Übersetzung vom Ayurveda ist, Ayus ist das Leben und Veda ist das Wissen. Einfach jetzt mal ganz einfach diese beiden Worte. Es gibt natürlich noch ganz andere Übersetzungen, aber Ayur kommt von Ayus, das Leben, und Veda ist das Wissen. Also man sagt ja immer, Ayurveda ist die Wissenschaft, ist das Wissen vom langen und gesunden Leben. Ne? Es geht nicht darum, dass wir 100 Jahre alt werden und sind aber schon 30 Jahre krank, sondern Ayurveda möchte ja, dass wir gesund alt werden. Auf eine angenehme, natürliche Art und Weise gesund, alt und älter werden. Und über die Ernährung und über die Lebensführung können wir dann natürlich ganz, ganz viel tun. Wenn wir gesund, alt oder älter werden möchten und Ayus das Leben ist, Und wenn Krebs Arbuda der Mörder ist, dann plädiere ich dafür, und das mache ich eben nicht nur für mich alleine in meinem Alltag, sondern das mache ich auch in der Ausbildung zum Holistic Cancer Care Coach, was geben wir uns denn an Essen und Trinken? Das sind jetzt mal die Stoffe, wo wir über Kalorien und Nährstoffe uns ernähren. Das machen wir natürlich geistig auch. Aber was geben wir uns denn an Essen und Trinken in unser System, um gesund zu bleiben? Und das ist auch der springende Punkt, dass die meisten Menschen, die mich nach einer Krebserkrankung angesprochen haben, und das ist schon relativ früh nach meiner Krebserkrankung passiert, da habe ich so noch gar nicht als Coach, sondern mehr als Ernährungsberaterin gearbeitet und als Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin, dass damals nach meiner eigenen Krebserkrankung, das war ja in 2015 bis 2016, also das jährt sich jetzt 10 Jahre, ne, zum 10. Mal, da sind damals schon die ersten Menschen 2017 zu mir gekommen und haben gesagt, Carmen, du hast es geschafft, ich möchte es auch schaffen, kannst du mir helfen? Und genau, damals war das aber auch schon so, dass ich den Kundinnen, die in der Therapie sich gerade befanden, dass ich da gesagt habe, ich kann dir jetzt mit Worten vielleicht helfen, aber ich kann dir keine wirklichen Tipps, die will ich dir nicht geben, die werde ich dir nicht geben, weil das gebe ich in die Hände von fachkundigen Menschen, also von Ärzten und gut ausgebildeten Heilpraktikern, die sich auf das Thema bestenfalls auch spezialisiert haben. Aber ich will nur sagen, dass das schon ganz früh in mein Leben gekommen ist und ich muss ja irgendwas ausgestrahlt haben. Also ich bin ja nicht nur sehr positiv mit meiner Krebserkrankung umgegangen und es war ja nicht nur positiv, wenn du die vorletzte Folge war das, glaube ich, von mir gehört hast, als ich von Gott und meinem Glauben gesprochen habe. Also ich bin ja fast gebrochen an meiner Krebserkrankung beziehungsweise an den Nebenwirkungen der Therapie. Das ist es ja auch, weil die mich ja so leer, müde und kaputt gemacht haben. Aber ich habe immer beide Seiten gezeigt. Ich habe die Seiten gezeigt, in denen es mir ganz schlecht ging. Und ich habe die Zeiten gezeigt, als es mir natürlich zwischendurch, also auch während der Therapie, direkt auch wieder besser ging und ich auch rausgegangen bin und ich auch mit den Menschen ins Gespräch gegangen bin. Dann, als die Ausbildung zum Holistic Cancer Care Coach gegründet wurde, die war ja 1,5 Jahre im Aufbau, das entsteht ja nicht von heute auf morgen, und es dann, also wir die Ausbildung dann gelauncht haben, dann waren ganz, ganz, ganz viele Frauen in den ersten Runden, wo ich auch diese Erstgespräche noch geführt habe, das System läuft ja heute anders, aber in den Erstgesprächen war es ganz oft so, dass die Frauen, natürlich auch die Männer, es ist selbstverständlich, aber ich arbeite ja seit ein paar Jahren mehr mit den Frauen. Und da war es so, dass die Menschen, und auch bei mir war das so, oft das Gefühl haben, wir wissen gar nicht mehr, was wir essen können, sollen, dürfen. Und im Ayurveda ist es so wunderbar erklärt und es ist so einfach. Und ich möchte auch nochmal sagen, Ayurveda heißt nicht, wir müssen den ganzen Tag Curry mit Kokosnuss und Mango-Chutney zu uns nehmen, sondern Ayurveda sagt eigentlich, dass wir regional und saisonal essen sollen. Aber was Ayurveda eben auch sagt, ist, dass wir ein angeborenes Naturell haben. Und das ist die Konstitution im Ayurveda, das Verhältnis von Vata, Pitta und Kapha. Also das Verhältnis von ganz natürlichen Bioenergien, die wir mit den Elementen auch in Verbindung bringen, nämlich Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther und Raum. Und da haben wir eine unterschiedliche Anordnung von Elementen und somit haben wir auch unterschiedliche Voraussetzungen, wie wir unser Essen assimilieren. Das hat auch mit dem Verdauungsfeuer zu tun. Im Ayurveda ist es das Agni. Wir können über die Ernährung ganz, ganz viel bewirken und können die Ernährung unserer eigenen Konstitution anpassen. Das geht jetzt aber schon zu tief. Das hat jetzt vielleicht mit einer Intention für dein neues Jahr nicht so viel Wert. Aber was wir machen können, ist, dass wir doch schauen, dass unsere Ernährung unsere Lebensmittel sind. Das sage ich ganz oft und schon seit vielen Jahren. Lasst uns doch mal schauen, was die Menschen, wenn wir im Supermarkt stehen, auf das, wie heißt das, dieses Band, dieses Kassenband da legen. Da kann man ganz freundlich hinschauen und es muss ja auch nicht immer stimmen, dass die Person, die es drauflegt, es für sich einnimmt, sondern es für eine alte Großmutter kauft oder wie auch immer. Aber wenn wir mal schauen, was in den Supermärkten rumsteht und was wir uns auf unser Kassenband legen, da habe ich irgendwann angefangen zu sagen, sind es Nahrungsmittel oder sind es Lebensmittel? Und das ist zu Punkt 1 Ayurveda und Ernährung. Wo wollen wir hin und was können wir tun? Versuche doch, wenn du das magst, dir mal in deinem Geist das Wort Nahrungsmittel und Lebensmittel mitzunehmen. Und denk da mal ein wenig drüber nach. Wie viel Leben essen wir? Wie viel Leben ist in einer Konservendose? Wie viel Leben ist zum Beispiel in einem abgepackten Brot oder Brötchen vom Discounter, wo eine Backstraße irgendwie 3 Kilometer lang ist und alles im Hochleistungsverfahren ohne Teigruhe und so weiter hergestellt wird? Wie viel Leben ist in deinem Essen? Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag Rohkost essen musst, weil wir glauben, dass da am meisten Leben drin ist. Rohkost ist jetzt auch gar nicht für jeder Mann und jede Frau gut. Das hat ja wieder mit dem eigenen Verdauungsfeuer zu tun. Aber schau mal, wie viel Leben du zu dir nimmst und wie viel Leben du deinen Zellen gibst. Und wenn dich das interessiert und du jetzt nicht direkt in meine Ausbildung hier einsteigst, dann kauf dir doch mal ein ayurvedisches Buch und lese mal ein wenig über die ayurvedische Ernährungsform. Und da wird teilweise gesagt, dass manches lieber gegart gegessen werden soll, weil es dann viel bekömmlicher ist. Aber wir brauchen natürlich auch Prana, das ist ja die reine Lebensenergie, um auch uns wirklich Leben bis in die Zellen zuzuführen. Und manche Dinge sollten wir roh essen. Und manche Dinge sollten wir auch garen, damit es bekömmlicher wird. Das erfährst du aber wirklich, es gibt so wunderbare Bücher mittlerweile, wo du die ersten Tools, also die ersten Werkzeuge für eine kleine ayurvedische Umstellung wirklich ganz, ganz super schon für dich lenken kannst. Aber der Satz, den ich mitgeben möchte, wie viel Leben enthält dein Essen, genau. Ist es ein Nahrungsmittel oder ein Lebensmittel? Ja, dann die Lebensführung natürlich. Das gehört auch zum Ayurveda ganz, ganz stark mit dazu. Die Lebensführung ist natürlich, wie ist deine Life-Work-Balance? Ich habe das irgendwann selbst mal mit umgedreht. Ich hatte es mal gehört, da wurde aus der Work-Life-Balance eine Life-Work-Balance. Also stellen wir doch das Leben tatsächlich, die Life Balance, stellen wir doch das Leben an erste Stelle und nicht das Arbeiten, wobei wir ja wahrscheinlich alle arbeiten und auch teilweise viel arbeiten, das kenne ich von mir auch. Aber lass uns doch das Leben an die erste Stelle stellen, also die Life-Work-Balance. Also gehen wir mal in die Balance. Wie ist denn deine Lebensführung? Hast du einen guten Schlaf? Hast du einen erholsamen Schlaf? Deine Lebensführung, wie gestaltest du deine Freizeit? Auch wieder Nahrung, da geht es dann auch wieder in die geistige Nahrung. Wie viel Leben kommt denn in dein Geist? Ne? Zum Beispiel über gute Gespräche, über eine angenehme Bildung. Also wenn wir den ganzen Tag an Social Media sitzen, oder den ganzen Tag nur uns die Nachrichten hoch und runter anhören, die im Regelfall ja keine guten Meldungen bringen, keine positiven, keine lebensbejahenden Meldungen bringen. Wie ist deine Lebensführung? Dein privates, dein berufliches Umfeld, deine Life-Work-Balance, dein Freundeskreis, deine Zeit mit dir selbst, alles das, was du unter Lebensführung jetzt in deinem geistigen Auge siehst, was könntest du da denn, ja, Lebensführung heißt es ja schon. Ne? Wie führst du dein Leben? Führst du dein Leben und füllst du dein Leben mit Leben? in deinem Alltag? Also, wie sieht dein Lifestyle aus? Da können wir natürlich, wenn wir uns den Ayurveda anschauen, was du einfach morgens machen könntest, ist, dass du morgens aufstehst und erstmal ein Glas warmes, aber zuvor abgekochtes Wasser trinkst. Da bist du ganz klassisch im Ayurveda. Eine Teilnehmerin aus meinem Kurs hatte neulich gesagt, das ist ja wirklich krass, was wir hier in kurzer Zeit für Veränderungen erleben mit dieser Ausbildung. Und ganz oft sind es die Banalitäten, die unser Leben zum Positiven verändern. Und im Ayurveda ist es so, wenn du morgens nach der Nacht vor den ersten Bissen und auch vor deinem ersten Kaffee, wenn du da warmes, aber zuvor abgekochtes Wasser trinkst, das klärt, das regt dein Verdauungsfeuer an, das klärt, das entgiftet, also das gibt dir eigentlich den besten Anschub für den Tag, ob du da Ingwer reinmachst oder ein bisschen Zitrone oder eine Idee Honig, das ist erstmal egal, da kannst du dich ja reinlesen. Aber trink doch mal morgens ein erstes Glas warmes, zuvor abgekochtes Wasser. Stell dir mal vor, was deine Zellen morgens als erstes erleben, bekommen. Ist es ein Kaffee, wo sich ja eigentlich alles schon wieder zusammenzieht? Also mal davon abgesehen, ich liebe Kaffee. Ich sage immer, ich stehe für den Kaffee auf. Mein Kaffer mag auch gerne Kaffee. Also mein langsames Gemüt mag, oder mein langsamer Stoffwechsel, mag Kaffee. Aber bevor ich Kaffee trinke, trinke ich immer warmes, abgekochtes Wasser. Was ist es, was deine Zellen morgens nach der Nachtruhe als erstes zu Gesicht bekommen? Probier's doch mal mit einem Glas warmen Wasser. Und wenn du das eh schon tust, dann gehst du wieder einen Schritt weiter und das erfährst du in einem guten Ayurveda-Buch oder ja, später vielleicht kommen wir nochmal beruflich zusammen. Lebensführung genauso. Ich möchte immer in das Positive lenken. Versuche, Positivität in deine Lebensführung, in deinen Lifestyle reinzuholen. Und was können wir tun? Auch noch aus ayurvedischer Sicht, das ist natürlich, es gibt ja auch die ayurvedische Psychologie, ist natürlich auch die eigene Einstellungssache. Welche Einstellung habe ich zum Leben? Bin ich eher ein negativer Mensch und finde alle doof oder alle wollen mir was oder alle wissen etwas besser oder alle sind schöner, schlanker und was weiß ich? Oder gibt es eine Einstellung, die grundpositiv ist? Oder könnte es deine Intention sein, ja, dass du dir das für die Zukunft vornimmst, dass du bei allem Negativen, was es hier in dieser Welt und auf dieser Kugel hier gibt, bei allem Negativen, ob Schlagzeilen oder schlechtes Arbeitsklima an deinem Job oder wie auch immer, viel Streitereien in der Familie, was auch immer es ist, magst du es dir als Intention, also als Absicht setzen, dass du vielleicht versuchst, deine Einstellung, ja, deine Einstellung, so bist du gepolt. Das ist wie so ein Update. Magst du deine Einstellung noch ein bisschen mehr in Richtung positiv lenken? Halte dich gerne nicht so lange in negativen Dingen auf. Das ist das hatte ich neulich mal gehört in einem Podcast, ein negativer Impuls wirkt innerhalb von einer Sekunde, also der ist sofort da und wenn wir einen positiven Impuls bekommen von außen, dann glauben wir dem erstmal nicht und dieser Impuls braucht, glaube ich, bis zu 10 Sekunden. Das heißt, wir sind in unserer Struktur, sind wir sowieso so gepolt, dass wir das Negative schneller aufnehmen. Das hat sicherlich auch mit dieser Geschichte zu tun, dass wir früher, als wir noch Jäger und Sammler waren, natürlich die Gefahr immer lauern mussten, um auch unser Leben zu retten. Natürlich war das damals so. Das ist heute, hat sich das verändert. Also wir sind schon so gepolt, dass wir das Negative sehr schnell auffassen. Aber das Negative hatte ich, glaube ich, gerade gesagt, ne? Aber es eben auch schulen können, dass wir die positive Einstellung kultivieren. Und wenn wir überhaupt erst mal wahrnehmen, wie oft wir negativ denken, das ist ja auch mal eine Einladung, mal zu schauen, wie oft wir am Tag negativ denken und uns dann vornehmen, also die Absicht haben, es nicht so lange in uns laufen zu lassen, das Negative, sondern dann wieder zu einem schönen Moment hinkommen, zu einem positiven Gedanken. Und das hatte ich auch mal. Ich hatte mal jemanden in meinem Gesprächsumfeld, da ging es oft um Negativität und dann habe ich mir das eine Weile angehört und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir aber mal wieder zu den schönen Dingen des Lebens über. Und auch wenn es nicht viele Dinge bei manchen Menschen gibt, die wirklich schön sind, ich glaube, jeder hat irgendetwas Schönes im Leben, worauf man dann die Gedanken wieder lenken kann. Und wenn es das eigene Haustier ist, bei mir ist es so, mein Hund schenkt mir jeden Tag von morgens bis abends und mittlerweile auch nachts, weil die alte Dame raus muss, immer wieder ein Lächeln. Ich liebe meinen Hund und ob sie jung und quietschig war und mir immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat oder ich mich jetzt freue, wenn die alte Dame nicht auf die Nase fällt, weil sie schon so alt ist und trotzdem irgendwie immer noch mit ihrer Rute hinten wedelt, weil sie noch Spaß am Leben hat. Also was schenkt dir denn ein Lächeln? Und wie kannst du deine positive Einstellung kultivieren und nähren? Gib Leben rein, gib Leben rein. Ja, wir haben natürlich die Spiritualität. Da ist das ganz, ganz große Thema, dass wir uns zum Beispiel mit dem Beten verbinden können. Das muss nicht das klassische Gebet sein, dass du auf einem Schemel sitzt und sagst, lieber Gott, danke. Ich hatte in einer vorangegangenen Podcast-Folge auch angesprochen, dass ein Gebet eigentlich das normale Gespräch mit Gott ist. Das kannst du fromm und heilig tun, aber du darfst auch mit Blue Jeans und Flipflops einfach mal hoch ins Universum schauen und sagen, danke, danke. Und dann hast du nämlich direkt eine Verbindung zum Universum. Und wenn du die Verbindung zum Universum aufbaust, dann kommst du auch so ein bisschen raus aus deinem Kopf. Und wenn wir hoch Richtung Himmel schauen, zu den Sternen, zu den Wolken, zu den Vögeln, die oben fliegen oder die wir hören können, dann haben wir auch so ein bisschen das Gefühl von mal weg von mir, von meinem eigenen Drama und hin zu dem, was dort oben ist, hin zur Anbindung. Das geht mit dem Gebet und mit der Dankbarkeit und mit dem Thema Spiritualität sehr, sehr schön. Ja, eine Kleinigkeit aus dem Ayurveda, das ist etwas, ich kann tagelang darüber reden. Jetzt möchte ich aber mal den Punkt 3, also Thema 1 war Intention, 2, da haben wir viele Möglichkeiten, wo wir überhaupt hin wollen und was wir tun wollen, um gesünder zu bleiben. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist Yoga. Und beim Yoga geht es grundsätzlich immer um deinen Körper, weil das ist der bewegt wird. Dein ganzes Körpersystem wird bewegt. Immer in Verbindung, das ist von Yoga-Tradition zu Yoga-Tradition unterschiedlich, aber ich vermute, dass jede Yoga-Tradition mit dem Atem sich beschäftigt. In der Yoga-Linie, in der ich unterrichte, ist der Atem immer dabei, also wir machen nichts, ohne uns bewusst mit dem Atem zu verbinden und nutzen auch den Atem als Werkzeug. Also wir haben den Körper, wir haben den Atem und du weißt, der Geist ist immer angebunden. Also das oben, was in unserem Kopf ist. Also wenn wir uns mit Yoga beschäftigen, damit meine ich jetzt die Asana-Praxis, das Üben, haben wir Körper, Atem und Geist in eine Verbindung gebracht. Und wenn wir das tun, dann passiert etwas ganz, ganz Wunderbares. Wenn wir den Körper mit Yoga bewegen, Bewegung ist immer gut und Yoga, finde ich, ist besonders gut. Dann haben wir natürlich das Dehnen und das Stärken und das Kräftigen. Wir bewegen auch kommen über die Faszien in Bewegung. Also es findet auch ein Entgiftungsprozess statt. Durch die Bewegung werden unsere Muskeln natürlich nicht nur trainiert und gedehnt, sondern wir bekommen ja Sauerstoff durch die Muskelarbeit in das Blut. Und jetzt kommen wir wieder ganz zu Beginn vom Anfang. Eine Zelle, die mit Leben gefüllt wird, also auch mit Sauerstoff, ist fitter, macht also dein Immunsystem fitter als eine Zelle, die nur so viel Atemluft bekommt, also Sauerstoff, Auch Prana steckt mit da drin. Prana ist viel mehr als nur ein- und auszuatmen. Also Prana ist mehr als Atemluft. Aber durch Yoga bekommen wir auch Prana in unsere Muskeln und in unsere Zellen über das Blut. Was wir mit Yoga-Übungen auch aktivieren, ist das Lymphsystem. Über das Lymphsystem kann ich auch einen ganzen Vortrag halten, aber in der Lymphe, so sage ich immer, stecken eigentlich die Schlacken des Körpers, die zum Beispiel unser Blutsystem alleine nicht reinigen kann. Also die Lymphe sind, ja, ich sage jetzt mal, sind so ein bisschen das Kanalsystem unseres Körpers. Und wenn wir dieses Kanalsystem aktivieren, dann entgiften wir gleichzeitig unseren Körper. Und wenn wir etwas entgiften, machen wir natürlich wieder Platz für was Neues. Und das darf zum Beispiel der Sauerstoff sein. Wenn wir Körper, Atem und Geist verbinden über Yoga, über das Üben auf der Matte oder in der Natur, dann haben wir also einen mit Sauerstoff versorgenden Aspekt, also wir bringen Leben rein. Natürlich gibt es da unendlich viele Marmapunkte, also Energiepunkte und auch die Chakren, die wir bewegen, aktivieren, harmonisieren. Und schau dir nochmal den Entgiftungsprozess an, die Sauerstoffversorgung. Was aber auch passiert, ist, wenn wir nur ein paar Minuten üben, dass wir auch wieder vom Außen etwas abschalten. Und dass wir das Glück, das Sukha, Sukha heißt es im Yoga, das Glück einladen und dann verändert sich die Hormonproduktion im Körper. Das heißt, dein Glück wird produziert und Schmerzen werden reduziert, Stress wird reduziert und wird Stress reduziert, kommt wieder was anderes und wird in Gang gebracht. Das ist ein wunderbarer Kreislauf. Also wenn ich im Negativen bleibe, geht der Kreislauf weiter? Ne? Versuche ich aber ins Positive zu gehen, zu bleiben und setze meine Intention dahin. Ich kriege das Negative ja nicht komplett von der Welt, aber ich kann versuchen, mehr Glück, mehr Positivität in meine Welt einzuladen. Und das ist mein Podcast, selbstbestimmt. Also laden wir das Glück ein, reduzieren Schmerzen, reduzieren Stress, aktivieren unser Immunsystem und gehen dann in die Hoffnung, aktiver und gesünder zu werden oder zu bleiben. Punkt 3 ist also wirklich das Üben von Yoga auf der Matte oder im Wald oder auf der Wiese, wo immer du bist. Bewege deinen Körper. Bewegung ist immer gut, auch Radfahren ist gut, Schwimmen ist gut, Joggen ist gut, ganz viel ist gut, Trampolin ist sehr gut, aber Yoga ist besonders gut. Körper, Atem, Geist. I love it. Der vierte Punkt, 7 habe ich vor. Und ich vermute mal, es wird heute eine längere Podcast-Folge. Der vierte Punkt ist, ein positives Umfeld dir zu schaffen. Ich will nicht so lange jetzt ausfahren. Ich bin ja die ganze Zeit jetzt schon beim Guten, gutes Essen, gutes Denken, gute Bewegung. Aber was ist denn für dich ein positives Umfeld schaffen? Was bedeutet das für dich? Ich lese es noch einmal vor. Was bedeutet ein positives Umfeld für dich? Und lass dich damit jetzt 5 Sekunden allein. Ein positives Umfeld schaffen könnte natürlich dort anfangen, wo du deine Zeit verbringst, zu Hause, also privat und beruflich. Wie können wir ein positives Umfeld schaffen, zu Hause, privat und beruflich? Können wir natürlich machen, indem wir erstmal schauen, dass wir versuchen, ja, freundlich, friedlich, wohlwollend mit uns, aber eben auch mit anderen einen Umgang zu suchen. Na, nur als Beispiel. Du kannst versuchen, dass du ein positives Umfeld schaffst, indem du bei dir zu Hause aufräumst, indem du ein angenehmes Arbeitsumfeld dir schaffst. Wir können vielleicht Mitarbeiter nicht unbedingt verändern und Kollegen, aber wir können unseren Schreibtisch aufräumen. Wir können uns eine Blume hinstellen. Wir können uns ein schönes Kissen auf den Stuhl legen oder ein schönes, weiches Etwas unter die Füße. Wir können uns sogar eine Wärmflasche mit an den Arbeitsplatz nehmen und uns etwas auf die Beine und den Bauch legen, wenn wir sitzen, einfach um uns ein bisschen Wärme zu schenken, wie auch immer. Du kannst dir dein Umfeld mit Farben gestalten, wohlwollende Farben, friedliche, freundliche Farben. Du kannst mit Düften unglaublich viel machen, um ein und dein Umfeld positiv zu erschaffen. Düfte und ätherische Öle zum Beispiel sind ein Riesenthema auch bei mir in der Ausbildung, weil da werde ich noch einen Interviewgast demnächst haben über zum Beispiel die ätherischen Öle. Da sind wir verbunden mit dem limbischen System. Aber die Kraft, also die Seele der Düfte, die geht ja bis in unsere Zellen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, ohne dass ich da jetzt eintauche, wenn du mit ätherischen Ölen arbeitest, dann leg bitte, bitte ganz großen Wert darauf, dass du wirklich erstklassige Ware dir besorgst. Es gibt viel Anbieter auf dem Markt, die keine gute Ware anbieten. Also künstliche Stoffe zu riechen, macht etwas ganz anderes als etwas, was in guter geologischer und liebevoller Lage gewachsen, geerntet und verarbeitet wurde. Aber ne, du kannst mit Düften und mit Farben zum Beispiel, aber auch mit Gegenständen, mit Bildern, kannst du dir ein schönes, ein positives Umfeld schaffen. Ich persönlich lebe seit ganz, ganz vielen Jahren unterstützt von Vastu. Vastu ist die vedische Architektur, hat es vor 17 Jahren, als ich mit Ayurveda in Kontakt kam, noch gar nicht so viel gegeben. Mittlerweile ist alles schon normal. Was für mich früher, als ich Ayurveda kennenlernte, neu war, ist heute gang und gäbe. Du kannst bei Google schauen und gibst Vastu ein, mit V geschrieben, V-A-S-T-U. Manchmal wird es auch mit Doppel-A geschrieben. Vastu ist die vedische Architektur und da kannst du richtig aufräumen, innerhalb deiner eigenen Wohnsituation oder auch an deinem beruflichen Umfeld. Wenn dich das interessiert, google das mal. Das ist so ein kleines bisschen wie, ich glaube, es heißt Feng Shui. Ne? Jetzt bin ich aber mit Ayurveda verheiratet und bin auch beim Vastu angekommen. Aber auch dort können wir über die Architektur, das hat allein schon oft damit zu tun, in welche Richtung ist das Bett gestellt oder wo stehen schwere Gegenstände in deinem Raum, in deinem Haus, wo sind Türen offen, wo sind Türen geschlossen, wo hängt ein Spiegel oder wo sollte einer hängen. Dadurch allein kannst du dir schon ein positives oder positiveres Umfeld schaffen. Ja, und ganz natürlich, wenn du es kannst, Punkt 4, ein positives Umfeld schaffen, wenn du es kannst, umgib dich bitte mit Menschen, die dir gut tun. Schau doch mal, gerade wenn du jetzt auch vielleicht Anfang des Jahres bist und wirklich, was möchtest du in deine Zukunft geben? Worauf möchtest du dich ausrichten? Welche Menschen tun dir gut? Und welche Menschen tun dir nicht gut? Und gibt es Menschen, von denen du dich, ja, vielleicht liebevoll, wertschätzend, weil ihr eine Zeit lang vielleicht gegangen seid zusammen, trotzdem lösen könntest, ohne dass da jemand verletzt wird, sondern einfach weil du weißt, der Weg bis hierher und die letzten Wegstrecken waren nicht mehr gut, waren nicht mehr förderlich. Vielleicht ist es auch vorbei, weißt du? Welche Menschen tun dir gut und mit welchen Menschen möchtest du vielleicht weniger zu tun haben? Nicht mehr so oft oder nicht mehr so intensiv. Es kann ja auch sein, dass du mit Menschen trotzdem einen guten Kontakt hältst, aber nicht mehr so intensiv, dass du dann nicht mehr dich so reingibst oder nicht mehr so reinlässt. Menschen, umgib dich gerne, wie wir das heute oft hören, mit deinen Lieblingsmenschen und versuche mal zu fühlen, welche Menschen tun dir nicht gut. Ich mag das nicht immer so zu hören, ja, aber kann ich doch nichts machen, bla bla bla, meine Kollegen sind so und so, da komme ich nicht raus. Ja, aber du kannst doch für dich entscheiden, wie viel du reingibst. Natürlich können wir ganz viel nicht verändern, das weiß ich. Aber wir können entscheiden, wohin wir die Energie lenken. Wir können entscheiden, wie viel Input wir in eine Person geben oder wie viel Input wir durch eine Person aufnehmen, also was wir an uns ranlassen. Und da, Punkt 4, ein positives Umfeld für dich schaffen, dein Zuhause, mach es glücklich, mach es hell, mach es gesund, dein privat- und berufliches Leben. Was kannst du hier vielleicht auch noch optimieren? Lade das Leben ein, lade das Licht ein, lade die Freundlichkeit ein, das Herz. Was tut dir gut? Arbeitest du mit Farben, mit Pflanzen, mit schönen Dekorationen? Was tut dir gut? Machst du dir eine Kerze an zu Hause oder steht alles rum? Und vielleicht magst du es auch, wenn alles rumsteht, aber rumstehen und rumstehen sind ja auch zweierlei Dinge. Gesund ist es, wenn es sauber ist, ne? Ist auch eine Tugend im Ayurveda, Reinheit, Sauberkeit und auch im Yoga natürlich, ja? Reinheit und Sauberkeit. Man kann viel und man kann auch Gekruschel haben, aber es sollte nie ein Umfeld sein, wo der Mülleimer überfüllt ist, wo Blumenwasser stinkt in der Vase oder wo die Zitrone faul in der Obstschale liegt. ja, all das. Der Staubsauger, der sollte nicht so Knochenbretter voll sein, dass du diese Ausdünstungen des Staubsaugers wieder in dein Wohnungssystem gibst. Lüften, 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 all sowas. Also wie kannst du dir ein positives Umfeld schaffen? Was du hatte ich erwähnt und natürlich die Lieblingsmenschen. Dann komme ich mal zu Punkt 5. Und Punkt 5 ist eigentlich eine Community aufbauen. Das hat natürlich auch ein klein wenig mit dem positiven Umfeld zu tun. Aber wenn es jetzt genau in diese Richtung geht, dass du jetzt ja aus meiner, wie wir das heute sagen, Zielgruppe kommst, nämlich du bist ein Mensch mit einer eigenen Krebserfahrung oder begleitest Menschen hier, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn wir uns in einer Blubber, in einer Community befinden, die es auch gibt. Also nur in dieser Community zu leben, ist natürlich auch nicht das, was ich sage, strebe das an. Aber meine Erfahrung in den letzten Jahren und jetzt auch Jahrzehnten ist, eine Community zu haben, auch das Wort Gleichgesinnte zu haben, kann sehr, sehr förderlich sein. Das kann zum Beispiel sein, dass du netzwerkst oder Workshop gibst oder einen Workshop dir anschaust, eben in dieser Blubber, in deiner Community, in deiner Blase, wo du ermutigt wirst oder du ermutigen kannst, in deiner Community mit Gleichgesinnten. Gibt es sowas? Gehst du zu einer Selbsthilfegruppe oder ist es ein Yogakurs? Ist es ein Kreativkurs? Gehst du töpfern oder wie auch immer? Und kannst dich aber auch mit deinem Thema, mit diesem Thema, ich möchte gesund bleiben oder ich habe eine Krebserfahrung, möchtest du da was verarbeiten? Wie sieht es aus mit einer Community? Das ist ja die Gemeinschaft, ne? Die Kommune ist ja die Gemeinschaft. Mit wem lebst du? Jetzt nicht privat, sondern aufgrund deiner Geschichte, deiner Krebserfahrung. Oder Begleitung. Mit wem kommst du hier in Gemeinschaft? Netzwerken, Workshops, ermutigen, gehört werden und hören. Das ist Community. Sechster Punkt, den ich dir mitgeben möchte, liebevoll, ist das Thema, lässt du dich vielleicht selbst coachen oder lässt du dich fortbilden oder sogar ausbilden. Das kann auch mal ein Retreat sein, mit dem du dich beschäftigst oder welches du regelmäßig besuchst, zum Beispiel, weil es themenbasiert ist. Also das Thema Coaching, ich suche mir einen Coach, ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Das geht noch weiter als die Community von eben. Das geht auch weiter als dein privates oder berufliches Umfeld, weil ein Coach ist einfach ein Coach. Und ein Coach gibt dir nicht nur diese klugen Tipps, wie das oft aus dem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis kommt. Das meine ich jetzt nicht böse, aber das meine ich so. Ein Coach ist wirklich jemand, der dich begleitet und der mit dir das Ziel im Auge behält. Du kannst dich fortbilden, einen Kurs buchen, eine Ausbildung machen, eine Weiterbildung machen, wie auch immer. Aber so mein Hauptding ist tatsächlich, wer ist denn in deiner Welt, um dich wirklich zu coachen? Wer ist dein Coach? Wer ist dein Mentor, deine Mentoren, wenn es um dieses Thema, ich möchte nach Krebs gesund bleiben? Ich glaube, dass es vorteilhaft sein kann, wenn wir nach so einer Erkrankung, wenn wir da dranbleiben, es nicht einfach nur wegwischen, so wie Therapie beendet, jetzt ist alles gut. Aber ich glaube, das möchtest du auch gar nicht, sonst würdest du auch gar nicht bis jetzt hierher gehört haben. Überleg mal, ob es für dich einen Mentor gibt, eine Mentorin, einen Coach, eine Coachin, die dich begleiten könnte. Manchmal sind es auch Biografien, ne? Dass wir ein Buch lesen von einer Person, die den Weg gegangen ist, den wir gehen möchten, also den Weg der Gesundheit, der Heilung. Ja, was könnte dir da gut tun, um gesund zu bleiben, gesund oder gesünder zu werden und deinen Heilungsweg, deine Heilungsreise zu unterstützen, was ja viel mehr ist, ne? Heil zu sein, heil zu werden, geht ja ganz tief. Ne? Das geht nicht nur ins Fleisch, sondern das geht ins Herz, das geht in den Kopf, in den Geist, also in dein Denken. Das ist deine Seele. Das ist die Heilungsreise. Wer unterstützt dich dabei? Und der siebte Punkt, und da komme ich jetzt auch zum Abschluss dieses Podcasts, der heute etwa eine Stunde dauert, das erste Mal jetzt so lang, glaube ich, das ist Punkt 7, ist nach dem Krebs. Es ist die Einladung, dein Überleben des Todes zu sehen. Ich hatte eingangs gesagt, Krebs aus dem Ayurveda ist Arbuda, ist der Mörder. Du hast, wenn du mir jetzt heute zuhörst, vermutlich du, deine Lieben oder deine Klienten haben diesen Tod überlebt. Also wir haben den Krebs besiegt, sagen wir ja so oft. Ne? Wir haben den Krebs besiegt. Das heißt, du hast diesen Tod, diesen gewollten Tod des Krebses überlebt. Und dann können wir doch das Leben, das ist ja wie eine neue Geburt, das Leben nochmal neu sehen. Schau dir mal dein Leben an. Wenn du den Krebs besiegt hast oder ein lieber Mensch von dir oder deine Klienten, die dich aufsuchen, sie haben, wenn sie nach der Akuttherapie bei uns sind, sie haben den Tod überlebt. Und dann geht es doch in die Richtung, dass wir das Leben neu sehen, oder? Also, gib Leben rein in dein Leben. Das ist mein Wunsch, das ist mein Appell, das ist meine Absicht, also meine Intention jetzt für diese Folge gewesen. Gib Leben rein in dein Leben. Und ich hatte mal ein Motto, ich habe es hier und da auch noch mal irgendwo stehen, ein Motto damals in meiner Yogaschule: lebe dein Leben. Und das kriegen wir wunderbar unterstützt durch Ayurveda und durch Yoga und oftmals auch mit Hilfe eines Coaches oder auch im Selbstcoaching. Da ist das Vertrauen und da ist die Hoffnung, was ich mit Zuversicht verbinde. Und das ist das, was ich damals während meiner Krebserkrankung als Mantra hatte. Und das lautet Shraddha. Shraddha ist im Yoga das Vertrauen, steht im Yoga Sutra 1.20. Es ist Vertrauen. Das Vertrauen, das uns die notwendige Kraft gibt, Widerstände erfolgreich zu überwinden und weiterzugehen. Und jetzt kommt's. Und weiterzugehen, ohne die Richtung aus den Augen zu verlieren. Also bleib dran, gib deinem Leben Leben. Und ich danke dir, dass du jetzt eine Stunde mir zugehört hast. Und ich hoffe, dass ich dir, wie gesagt, Impulse aus dem Ayurveda und dem Yoga geben konnte. Schaff dir ein positives Umfeld, schaff dir eine Community, lass dich eventuell coachen und vor allem schau nach dem Krebs, nur auf dich und klopf dir auf die Schulter und auf dein Herz. Du hast diesen Tod, Arbuda den Mörder, überlebt. Du hast ihn besiegt. Und jetzt schau auf dein Leben und wie möchtest du es denn leben? Und dann fang an und setze dir eine Intention nach der nächsten. In diesem Sinne, ich freue mich mega, dass du dabei gewesen bist. Und wenn dir das gefallen hat oder wenn du weißt, da ist eine andere Person, diese Folge könnte meiner Freundin oder wem auch immer gefallen, dann darfst du gerne diesen Link natürlich weiterschicken. Du kannst mir gerne eine Bewertung abgeben. Da freue ich mich auch drüber. Und worüber ich mich natürlich auch freue, ist, wenn du, jetzt habe ich einen Haken verloren. Ach, wenn du dir was wünschen möchtest, wenn du dir was wünschen möchtest, dann schreibe mir gerne über die Möglichkeiten, die du ja auf meiner Website findest oder hier in den Shownotes findest und so weiter und so fort. Und wenn du selbst mal dabei sein möchtest als Interviewgast oder du jemanden kennst, sag mir da auch gerne Bescheid. So, und jetzt mache ich aber wirklich Stopp und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Mach's gut!